herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts des Graduiertenkollegs Breaking Expectation oder RTG 2271 der Universität Marburg. Mein Name ist Sarah Luise und ich sitze hier mit Sarah.
Hallo.
Und Dominik.
Hallo.
Sarah ist auch Psychologin, so wie ich, und Dominik ist Lehrer.
Sarah, kannst du unseren Zuhörern erklären, was das Graduiertenkolleg ist?
Also das Graduiertenkolleg ist ein Forschungsverbund verschiedener Forscher unterschiedlicher Fachdisziplinen zu einem gemeinsamen Thema. Also bei uns ist das jetzt der Fachbereich Psychologie der Universität Marburg, also zum Beispiel die Unterbereiche klinische Psychologie, Persönlichkeitspsychologie, Sozialpsychologie und noch viele weitere, die sich mit dem Thema Erwartung und Erwartungsverletzungen auseinandersetzen.
Also Sarah, eine Sache, die mir auffiel, als ich mir angeschaut habe, womit ihr euch so beschäftigt, war erstmal, glaube ich, der Erwartungsbegriff. Also mir ist aufgefallen, dass ihr von Erwartungen sprecht und ich habe mir erstmal gedacht, also Erwartungen, wie unterscheidet ihr eigentlich Erwartungen, Hoffnungen? Also ich glaube, ihr habt einen deutlich engeren Begriff als die Normalbevölkerung, sage ich mal, oder als dieser Sprachgebrauch des Wortes eigentlich vielleicht nahelegen würde.
Genau, zum Einstieg, Sarah, kannst du uns erklären, wie Erwartungen in der Psychologie definiert werden?
Also tatsächlich kommt das ganz auf die Perspektive an, auch die Perspektive der Disziplin in der Psychologie, in der wir uns gerade befinden. Prinzipiell kann man sagen, dass Erwartungen Annahmen darüber sind, was in der Zukunft geschehen wird. Und aus einer lerntheoretischen Perspektive würde man sagen, dass Erwartungen dann gebildet werden, wenn zwei Ereignisse miteinander auftreten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich einen Hund habe und immer dann, wenn der Hund die Glocke hört, dann gibt es was zu essen. Das heißt, der Hund lernt irgendwann, dass die Glocke ein Zeichen dafür ist, dass er in der Zukunft was zu essen kriegen wird. Das bedeutet, man könnte dann annehmen, dass der Hund quasi eine Erwartung ausformt. Wenn die Glocke klingelt, dann gibt es etwas zu essen. Und im engeren Sinne bedeutet das, dass er die Erfahrung gemacht hat, diese Ereignisse treten zusammen auf. Das bedeutet, dieses eine Ereignis sagt das andere Ereignis, nämlich das Essen, voraus.
Wir befinden uns ja jetzt auch seit einem Jahr mit der Corona-Pandemie in einer Zeit, in der unsere Erwartungen auch an alltägliche Abläufe wie Arbeiten, Einkaufen oder auch den Schulbesuch verletzt werden und sich unser Leben plötzlich ganz anders gestaltet, wie wir es gewohnt sind. In meiner Arbeit als Psychologin und aus Erfahrung ist dies auch besonders bei den Patienten spürbar. Die Gruppe hat mit den Einschränkungen besonders zu kämpfen. Ja, aber auch die Erwartungen, die an die Psychotherapie direkt gestellt werden, verändern sich momentan. Zum Beispiel finden Behandlungen im ambulanten Bereich momentan vermehrt über Video statt, was so mit der klassischen Idee von Psychotherapie, wie sie landläufig verbreitet ist oder wie man es vielleicht aus Film oder Fernsehen kennt, eben so auch erstmal nicht zusammenpasst. Und zudem können natürlich auch manche Behandlungen unter Quarantänebedingungen auch nur eingeschränkt erfolgen. Zum Beispiel, wenn man an klassische Expositionstherapie in Supermärkten zum Beispiel denkt. Und ich denke, da sind wir alle gefragt, momentan kreativ mit den Einschränkungen umzugehen. Und eben auch in der Psychotherapie zeigen sich da erste Veränderungen, die vielleicht langfristig ja auch Gutes mit sich bringen können. Wenn man zum Beispiel an eine Versorgung eher ländlicher Gebiete denkt, wenn es wirklich mehr Studien vielleicht auch zu einer Wirksamkeit von Videotherapie geben wird.
Ja, ich denke schon, dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob man dann bei dem Therapeuten in seinem Büro quasi sitzt. Oder ob man den jetzt plötzlich hinterm Monitor hängen hat, auch mit viel größerer Aufnahme des Gesichtes. Ich glaube, gerade in den Schulen ist die Veränderung im Vergleich zu der Normalität von vor über einem Jahr ja auch sehr deutlich spürbar, oder Dominik?
Ja, genau. Also an den Schulen merken wir es natürlich auch an ganz unterschiedlichen Ecken. Also sowohl was die Erwartungen von Lehrerseite angeht, als auch die Erwartungen von Schülerseite. Das letzte Jahr hat im Grunde einen Unterricht mit sich gebracht, wie er ja so im Grunde noch nie praktiziert wurde. Also von Lehrerseite die Umstellung auf Videounterricht, auf digitalen Unterricht, sehr vieles, was nicht mehr face-to-face stattfinden konnte, auch im eigentlichen Unterrichtsgeschehen, also sowas wie Gruppenarbeiten zum Beispiel, Partnerarbeiten, waren gar nicht mehr so möglich wie bisher. Und natürlich waren auch noch gar keine, also gerade von Lehrerseite, gar keine Erwartungen da, wie kann ich mit dieser Situation umgehen, wie erfolgreich kann ich unter diesen Bedingungen überhaupt Unterrichtsabläufe gestalten, auf die Kinder eingehen und natürlich auch wieder von Seite der Kinder und Eltern. Waren eigentlich viele Dinge, die vorher in Anführungszeichen normal waren, einfach gar nicht mehr möglich. Also ob jetzt der Kontakt mit Freunden, ob der normale Schulablauf, alles war im Grunde von einem Tag auf den anderen ja komplett neu.
Also das heißt, man könnte quasi die Corona-Pandemie als Erwartungsverletzung der Normalität sehen. Das heißt, Dinge, von denen man erwartet hat, dass sie normal wären, sind es jetzt plötzlich nicht mehr. Und ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich eine Studie von Hill et al. 2020 zu Erwartungen bzw. Erwartungsverletzungen und Corona. Und da ging es um die Frage, wie äußere Stressoren und Sinnhaftigkeitserleben in der Pandemie zusammenhängen. Wobei es bei Sinnhaftigkeitserleben vor allem um die Erreichung zielgerichteter, geplanter Aktivitäten ging, die auch irgendwie mit einem bestimmten Lebensziel, so Purpose, assoziiert sind. Und da wurde in zwei unterschiedlichen Stichproben, also einmal an Studenten, einmal an Erwachsenen, die berufstätig sind, in einem Zeitraum von 4 Tagen hinweg untersucht, inwieweit die Belastungen durch die Corona-Pandemie dazu führen, dass die Menschen sinnstiftende, zielgerichtete Aktivitäten eben nicht erwartungsgemäß durchführen können. Das bedeutet, die Probanden wurden jeden Morgen gefragt, inwieweit sie an diesem Tag erwarten, bestimmte Aktivitäten erreichen zu können, und am Abend gefragt, ob sie denn diese Aktivitäten auch nach subjektiver Einschätzung erreicht haben. Und dann wurden sie auch noch gebeten anzugeben, inwieweit sie durch die Auswirkungen der Pandemie darin gehindert wurden. Und das, was sie gefunden haben, ist, dass es eine große Diskrepanz zwischen den Erwartungen morgens und den Aktivitäten abends gibt. Also dass es eine große Erwartungsverletzung gibt, das heißt, die Menschen starten in den Tag mit Erwartungen und stellen am Abend fest, dass sie es nicht geschafft haben, diese sinnhaften Aktivitäten zu erfüllen. Und da konnte insgesamt nachgewiesen werden, dass die Stressoren der Corona-Pandemie eben diese signifikante Diskrepanz zwischen morgens und abends mit verursacht hat. Das bedeutet, durch Corona waren die Leute nicht in der Lage, bestimmte geplante, sinnhafte Aktivitäten wie erwartet umzusetzen. Und wenn Menschen es nicht schaffen, sinnhafte Aktivitäten in ihrem Alltag umzusetzen, dann kann das natürlich auch langfristig Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit nehmen.
Genau, vielleicht kann man das zukünftig auch nochmal diskutieren oder auch vielleicht gucken. Die Studie ist ja jetzt von 2020, das heißt schon ein Jahr alt. Ich denke, spannend ist es auch auf lange Sicht, zu gucken, gab es vielleicht auch Anpassungsprozesse unter Corona. Ich denke, so erfahrungsgemäß hört man ja aus dem Bekanntenkreis schon auch öfter, dass gerade so in der Quarantäne-Situation oder vielleicht auch in Kurzarbeit viele Menschen doch auch nochmal reflektieren, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Ziele im Leben, und vielleicht auch nochmal sich Prioritäten verschieben, was manche eben auch als gewinnbringend erleben, und man dann eben auch nochmal gucken kann, ergibt sich durch die Situation vielleicht doch was Gutes, dass Menschen mehr bei sich ankommen im Alltag, dass vielleicht Menschen mehr spüren, was ist ihnen wichtig im Leben, vielleicht auch nochmal Freundschaften einen höheren Stellenwert einnehmen, wenn man gerade auch überlegen muss, wer sind eigentlich die Menschen, die wenigen, mit denen ich mich jetzt treffen kann.
Also ich denke, gerade in den Schulen macht das ja nochmal einen ganz großen Unterschied.
Ja, genau, da hast du recht. Also man sieht das sowohl, sag ich mal, bei uns im Alltag, aber es gab auch Studien dazu. Also zum Beispiel das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf hat dazu die sogenannte COPSI-Studie rausgebracht, und die haben im Zeitraum Sommer 2020 und dann nochmal in der Folgestudie im Dezember 2021 jede Menge Kinder und Jugendliche und deren Eltern befragt, also insgesamt knapp 2500 Eltern und Kinder wurden angeschrieben, und die haben in dieser Befragung angegeben, wie sich eigentlich die psychische Belastung verändert hat in dieser Zeit und wie sie die Situation wahrgenommen haben. Und dabei fällt halt besonders auf, dass die psychischen Auffälligkeiten bei Kindern stark gestiegen sind, also sowohl Ängste und Sorgen. Jedes dritte Kind zeigte 10 Monate nach Beginn der Pandemie immer noch psychische Auffälligkeiten. 7 von 10 gaben an, dass sich die Lebensqualität negativ verändert hat. Jetzt für den Winterzeitraum. Im Sommerzeitraum waren es auch schon 6 von 10. Und aus ähnlichen Studien vorher, wenn man einfach mal vergleicht, da waren es 3 von 10 Kindern, die gesagt haben, dass sich die Lebensqualität eben in einem nicht so hohen Niveau befindet. Insofern sieht man dann natürlich einerseits die Belastung im Alltag, aber auch generell im Homeschooling hatten wir in Fragebogenstudien und auch bei uns, sage ich jetzt mal so im Alltag gesehen, dass die Belastung sowohl bei Schülern als auch bei Eltern ziemlich hoch war. Das zeigte sich sowohl im schulischen Bereich, also viele waren einfach überlastet, hatten auch Probleme, sich auf die neue Situation einzustellen. Dazu kam auch weniger Sport bei den Kindern, sie konnten sich weniger mit Freunden treffen. Die Ernährung hatte sich negativ verändert, also sozusagen alles, was vorher in einem festen Erwartungen oder in einem festen Rhythmus irgendwo auch fußte, war plötzlich nicht mehr so wie vorher. Man sieht es zum Beispiel auch, wenn man jetzt nochmal so im Moment an die Schulen blickt. Also bei uns zum Beispiel, gerade die Kleineren kennen manche Dinge gar nicht, die für uns, sag ich mal, so ganz normal waren. Also in der Gruppe zu sitzen und in Gruppenarbeiten zum Beispiel oder Partnerarbeiten zu arbeiten oder ganz generell auch den Schulweg zu erleben zum Beispiel. Das sind Dinge, die kennen die derzeitigen Erstklässler einfach überhaupt nicht, weil sie jetzt seit einem Jahr im Homeschooling beziehungsweise in Kleingruppenunterricht waren und eben auch gar nicht die Möglichkeit hatten, sozusagen wirklich in Gruppen oder Partnerarbeiten zum Beispiel zu arbeiten.
Wobei es da ja tatsächlich nicht nur um die Kinder geht, die so eine höhere Belastung haben. Es wird ja häufig auch davon gesprochen, dass gerade das Pflegepersonal sehr stark belastet ist, auch psychisch. Und Erkrankte natürlich, ältere Personen, die jetzt in Isolation verbringen und auch Frauen, die jetzt mit Homeschooling nochmal stärker zu Hause arbeiten müssen. Das heißt, insgesamt kann man sagen, dass das Corona schon zu einer erhöhten psychischen Belastung führt. Und auch dadurch das Risiko, dass Menschen psychisch erkranken, eben höher wird. Woran erkennt man denn, dass jetzt eine Psychotherapie in Frage kommen würde?
Hilfreich finde ich dafür, erstmal für sich selbst den eigenen Belastungsgrad zu reflektieren und mit sich selbst vielleicht nochmal in einen Dialog zu gehen und sich bestimmte Fragen vielleicht auch zu stellen. Ja, ich denke, man kann sich da auch gut an einigen Fragen orientieren, die Rosemarie Piontek in ihrem Buch zusammengefasst hat. Mut zur Veränderung, Methoden und Möglichkeiten der Psychotherapie. Ich würde das einfach nochmal unterfüttern von der Berufserfahrung, die ich habe, von Patienten, die sich in Psychotherapie begeben. Zum Beispiel, häufig ist es so eine Beobachtung von Patienten, die sagen, so kenne ich mich eigentlich gar nicht. Also eine Frage wäre, fühle ich mich anders als sonst? Also erlebe ich mich wirklich unterschiedlich, wie ich sonst im Alltag bin, wie ich vielleicht auch in Beziehungen bin. Dann sich auch die Frage zu stellen, beunruhigt mich diese Veränderung? Und natürlich aber auch zu fragen, gibt es eine Erklärung für die Veränderung? Ne, vielleicht zu überlegen, okay, ich habe gerade den Job gewechselt, ich bin umgezogen. Und sich dann auch zu fragen, reicht dies aus, um die Dauer und Heftigkeit der Beschwerden zu begründen? Ne? Wenn man sich nicht sicher ist, macht es natürlich auch immer noch mal Sinn, wirklich vielleicht ein erstes Gespräch wahrzunehmen beim Psychotherapeuten oder bei einer Beratungsstelle, wenn man selbst nicht so gut einschätzen kann. Was natürlich auch immer eine wichtige Frage ist, bin ich so hoch belastet, dass ich vielleicht meine Arbeit nicht mehr erfüllen kann, vielleicht aber auch meinen Alltag so nicht mehr geregelt bekomme und so die tägliche Arbeit nur noch mit Mühe verrichten kann. Na, vielleicht mal zu gucken, bleibt mehr liegen im Haushalt als sonst? Habe ich Probleme beim Aufstehen? Habe ich vielleicht auch Probleme, mir ein Mittagessen zu machen? Ne? Merke ich, ich sag mal so, vielleicht ich bestelle mir nur noch Tiefkühlpizza. Und dann natürlich auch eine Frage, mache ich mir immer Sorgen und habe ich viel Angst? Oder auch zu gucken, leide ich vielleicht unter körperlichen Beschwerden, die vorher nicht da waren. Ne? Vielleicht auch so klassische Symptome aus dem psychosomatischen Bereich. Ne? Habe ich besonders viel Bauchweh oder vielleicht Tinnitus als klassisches Stresssymptom. Und natürlich ist immer auch ein Gradmesser für das psychische Wohlbefinden, wie ist eigentlich mein Schlaf? Ne? Ist der gestört? Schlafe ich vielleicht zu wenig oder vielleicht auch zu viel? Bin ich ständig müde? Und aber auch zu gucken, wie sieht's eigentlich von der Stimmung aus? Ne? Fühle ich mich oft aggressiv, hasserfüllt, gereizt oder bin ich sehr intolerant? Ne? Was vielleicht man auch so umgangssprachlich daran merkt, ne? Stört mich schon so die Fliege an der Wand? Ne? Zeigt sich das vielleicht auch in Beziehungen? Gerate ich öfter in Konflikte mit anderen? Und natürlich auch ganz einfach zu gucken, geht's mir so schlecht, dass ich oft krankgeschrieben bin? Ganz stark ist es natürlich auch immer so, ne, die Frage, habe ich Selbstmordgedanken? Also besteht in irgendeiner Form eine Eigengefährdung oder vielleicht auch eine Fremdgefährdung? Das ist natürlich so ein Gradmesser, wo jeder sagen würde, da ist eine Psychotherapie auf jeden Fall notwendig, vielleicht sogar ein Klinikaufenthalt. Vielleicht sich auch zu fragen, habe ich kaum noch Menschen, mit denen ich über meine Probleme sprechen kann? Ne, wir wissen, dass ein soziales Netzwerken auch ein guter Puffer ist gegen psychische Erkrankungen und auch ja so ein schützender, protektiver Faktor, ähnlich wie es auch Risikofaktoren gibt für psychische Gesundheit. Genau, vielleicht auch dann eben zu gucken, helfen Gespräche vielleicht mit Freunden nicht mehr. Ne? Vielleicht habe ich ein gutes soziales Netz, aber vielleicht ist das nicht mehr ausreichend, da der Austausch oder auch der emotionale Beistand. Und vielleicht auch zu gucken, fällt die Veränderung auch anderen deutlich aus und auf. Und da muss ich sagen, so aus der klinischen Praxis ist es ganz häufig aber auch so, dass dem Patienten das vielleicht auch später auffällt, dass sie an einer Depression erkrankt sind und dass vielleicht das Umfeld, wie ich sag mal, Ehefrau oder Ehemann, nahe Freunde, vielleicht denen manchmal auch eher auffällt, wenn es Veränderungen gibt in Richtung psychische Erkrankung. Spannenderweise ist es häufig aber auch bei einer Besserung der Fall, ne, dass depressive Patienten erstmal vielleicht Besserungen nicht merken, aber das Umfeld, ne, da Unterschiede früher bemerkt. Genau, und wichtig ist natürlich auch ein Zeitkriterium. Wie lange ist das so? Ne, Frau Piontek sagt jetzt, ne, als Leitlinie ist das schon länger als 3 Monate so. Ich denke, je nachdem, welche psychische Erkrankung es ist, sollte natürlich auch früher schon Handlungsbedarf bestehen. Und es ist auch natürlich immer wichtig, sich möglichst frühzeitig zu melden, um da noch Entwicklungen auch abpuffern zu können. Und vielleicht auch die Frage, die wird hier noch zum Schluss gestellt, ist mir alles egal? Na, vielleicht habe ich so eine Hoffnungslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Genau, zu Anlaufstellen kommen wir später ja noch, da werde ich das jetzt nicht vorwegnehmen.
Vielen Dank, Sarah. Du hast ja jetzt wirklich auch eine ganze Reihe von relevanten Aspekten genannt, die man da sich anschauen könnte. Und wenn es nötig sein sollte, dann hat man dann auch hoffentlich den Weg in die Therapie gefunden. Und natürlich gibt es auch Erwartungen an und in Psychotherapie. Und dazu habe ich ein Interview mit einer Expertin im Bereich der klinischen Erwartungsforschung geführt.
Christina, vielleicht kannst du dich mal vorstellen, was du so machst, wie es jetzt dazu kommt, dass du hier mit mir das Interview führst. Mhm.
Genau, ich heiße Christina, ich arbeite an der Uni Marburg zum Thema Therapieerwartung und mache da meine Doktorarbeit zu und parallel habe ich auch die Therapeutenausbildung gemacht und bin jetzt approbierte Psychotherapeutin.
Okay, genau, das Thema der heutigen Sitzung? Jetzt sage ich schon Sitzung, das Thema des heutigen Interviews sind ja Erwartungen. Welche Erwartungen haben denn Patienten, wenn sie in die Therapie kommen?
Also allgemein unterscheidet man zwischen Prozess- und Outcome-Erwartung. Ich würde auf beides kurz eingehen. Bei der Prozesserwartung ist es so, dass Patienten allgemein Erwartungen natürlich dazu haben, wie so eine Therapie ablaufen wird. Also welche Rolle sie einnehmen als Patienten, welche Rolle der Therapeut aber auch einnimmt. Also wer ist so der aktivere Part? Wird der Therapeut freundlich sein oder nicht? Werde ich pünktlich kommen? Solche Dinge. Bei der Outcome-Erwartung, also letztlich geht es ja um Wirksamkeitserwartung, kommen solche Dinge ins Spiel wie, glaube ich, dass die Therapie wirksam ist, werde ich neue Fähigkeiten erwerben in der Therapie, wie schnell wird es gehen, solche Faktoren spielen da natürlich eine große Rolle.
Okay, Erwartungen können ja sich auch unterscheiden zwischen den Patienten. Mhm. Kannst du mir da vielleicht ein Beispiel nennen?
Mhm. Du meinst jetzt vor der Therapie und dann, welche Erwartungen sie an die Therapie haben?
Genau. Also die Erwartungen, mit denen Patienten in die Therapie kommen, ja, die können sich genau unterscheiden.
Die sind durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Also auch da kann man wieder sagen, es gibt Patienten, die sehr hohe Erwartungen an Therapie haben. Vielleicht auch denken, sie gehen in Therapie und es geht alles sehr schnell. Es kann aber auch sein, dass Patienten kommen und schon viel ausprobiert haben und natürlich dahingehend dann auch wieder so mit niedrigeren Erwartungen kommen und denken, dass der Therapeut und die Therapiemethode jetzt nicht mehr so viel bringen werden. Das wäre sowas in Richtung Wirksamkeit. Wir hatten jetzt auch qualitative Studien durchgeführt, die einfach mal querbeet gefragt haben in der Bevölkerung, welche Erwartungen ja Patienten, aber auch die Normalbevölkerung an Therapie haben. Und auch da hat sich tatsächlich so alles gezeigt, auch solche Dinge wie, ich habe Angst, mich zu öffnen, kann ich das überhaupt, wird der andere mich verstehen? Also auch da sind ganz viele Ängste deutlich geworden, die sich auch in Form von Erwartungen zeigen.
Ihr habt ja auch eine Studie dazu gemacht, wie man diese Erwartungen beeinflussen kann.
Ja, genau.
Was genau habt ihr denn da gemacht?
Genau, wir haben uns in der ersten Studie eine Stichprobe rausgesucht, die kritisch gegenüber Psychotherapie eingestellt ist, also die sich selber kritisch einstuft. Und die haben Videos gesehen, zwei Videos, die sich unterscheiden. In den Videos waren andere, also Patienten, Schauspielpatienten zu sehen, die entweder positiv und realistisch über Therapie berichtet haben, also was wirksam war, was schwierig war, was sie so gemacht haben in Therapie, oder die in der Vergleichsgruppe einfach nur über Symptome berichtet haben, die sie so haben. Und da hat sich gezeigt, dass dieses Zeigen des Videos und so eine realistische Darstellung von Therapie tatsächlich dazu führt, dass Personen auch positiver eingestellt sind gegenüber Psychotherapie, also kritische Personen positiver eingestellt sind und auch positivere Erwartungen an Psychotherapie haben.
Und also wenn ich jetzt positive Erwartungen an die Therapie habe, warum ist das jetzt wichtig für die Therapie?
Das ist sehr wichtig, weil sich gezeigt hat, dass Personen, die niedrigere Erwartungen haben oder kritische oder ja, sehr schlechte Erwartungen an Therapie, die gehen gar nicht erst in Psychotherapie, wenn sie denn eine psychische Erkrankung haben. Wenn sie denn dann doch gehen sollten und mit einer niedrigeren Erwartung, dann zeigt sich da auch häufig, dass da ganz viele, ja, die Therapie abbrechen, also die Abbruchquote ist da sehr hoch. Und es zeigt sich auch, dass die Ergebnisse der Therapie schlechter sind, wenn man niedrigere Erwartungen hat an Psychotherapie. Die sollen natürlich auch nicht übertrieben hoch sein, aber es sollte so eine realistische, positive Erwartung sein, die man an Psychotherapie hat.
Also ist das quasi wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich ja mit der Ansicht reingehe, oh, das bringt eh nichts, dann wird es eher wahrscheinlicher, dass es tatsächlich nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, für die Therapie ist es dann auch ganz wichtig, dass bei so einem Patienten zum Beispiel eine Erwartungsverletzung auch stattfindet? Oder finden überhaupt Erwartungsverletzungen auch im therapeutischen Kontext statt?
Ja, hoffentlich. Hoffentlich sehr viele. Das ist so eigentlich, wie Psychotherapie funktioniert. Bei dem ersten Patienten, den du genannt hast, da sollte die Erwartungsverletzung vielleicht schon in den ersten Stunden stattfinden. Also da sollte der Therapeut oder die Therapeutin schon früh auch thematisieren, mit welchen Erwartungen der Patient denn reingeht und was so realistische Erwartungen sein können, also was er eigentlich von Psychotherapie erwarten kann. Dass es eben eine Methode ist, die sehr wirksam ist, die sich ja in vielen Meta-Analysen auch als wirksam gezeigt hat für verschiedene Störungsbildern. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass Erwartungsverletzungen Grundlage von ganz vielen Therapien sind. Also so die bekanntesten dabei sind Angstkonfrontationen, also Expotherapie, aber auch eine, ja, kognitive Therapie, bei Depressionen, also all die Therapien arbeiten eigentlich mit Erwartungsverletzungen.
Okay, das bedeutet, dass Erwartungen oder Erwartungsverletzungen auch bei psychischen Erkrankungen sehr relevant sind?
Genau, sie sind eigentlich, also genauso wie andere Kognitionen, Gedanken, würden wir sagen, Teil von psychischen Erkrankungen. Zum Beispiel wäre es jetzt bei dem Sozialphobiker so, dass der erwartet, dass er nicht gemocht wird, er geht auf eine Party, dann erwartet er vielleicht, okay, es wird mich keiner ansprechen, andere werden mich nicht mögen. Ein Hundephobiker erwartet, dass er von einem Hund verletzt wird, wenn er sich mit einem konfrontiert. All das sind letztlich Teile von einer psychischen Erkrankung, die es gilt ja auch irgendwie in der Therapie zu fokussieren und zu verändern.
Okay. Also was kann denn jetzt der Patient konkret von der Therapie erwarten? Denn wir haben jetzt thematisiert, dass psychische Erkrankungen und dass es da eine wesentliche Rolle spielt, dass es Erwartungen gibt, dass bei Therapie auch Erwartungen verletzt werden. Wie sieht es jetzt aus? Was kann denn jetzt der Patient wirklich erwarten von der Therapie?
Also du meinst jetzt, was so eine realistische Erwartung wäre auch?
Genau.
Ja. Also allgemein kann man schon sagen, dass der Patient erwarten kann, dass er engagierte Therapeuten hat, die sich auf die, die eigentlich so ihr Bestes geben. Das zeigen Studien durchweg, dass Therapeuten so sehr engagiert sind und sich auch engagiert zeigen in der Therapie. Und ich hatte es auch schon mal angesprochen, genau, dass auch Meta-Analysen gezeigt haben, dass Psychotherapie wirksam sein kann oder wirksam ist für viele unterschiedliche psychische Erkrankungen. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen das nicht der Fall ist, also in denen es nicht gut wirkt. Aber auch da sollte der Patient erwarten können, dass der Therapeut das anspricht und zusammen nach einer Lösung gesucht wird.
In dem Kontext fällt ja auch häufig das Wort, dass Therapie auch Nebenwirkungen haben kann. Ja. Was bedeutet denn das genau?
Genau. Also eigentlich auch ein total schönes Wort, weil man ja davon ausgehen kann, was alles, was eine Wirkung hat, zeigt auch Nebenwirkungen. Und so ist es auch bei Therapie. Auch das ist was man früh in der Therapie thematisieren sollte. So ein Beispiel, was vielleicht für jeden eingänglich ist, ist, dass wenn man in der Therapie Kommunikationsmuster verändert, ganz viel mit dem Patienten daran arbeitet, wie er öffentlich auftritt, in Beziehung auftritt, wie er seine Rechte vielleicht durchsetzt oder sich mal zurücknimmt, dass das natürlich auch beeinflusst, wie er in der Beziehung zu seinem Partner sich verhält oder in der Familie. Das kann auch die Nebenwirkung haben, dass es da zu mehr Streit erstmal kommt oder vielleicht auch Beziehungsabbrüchen. Das können wir jetzt im Vorfeld auch nicht sagen. Ne? Das kann so eine mögliche Nebenwirkung sein, die in jedem Fall thematisiert werden sollte.
Wie kann Therapie das denn auffangen?
Auch da, also jetzt, wenn es jetzt um ein paar Gespräche geht oder um Probleme in Paarkonstellationen, sollte man das auch also man sollte das letztlich früh ansprechen, den Patienten auch sagen, dass das eine mögliche Konsequenz ist, dass er weiß, das ist eigentlich auch eine ethische Frage, worauf er sich da eigentlich einlässt. Man könnte auch Partner dazu nehmen zum Gespräch und das als Paargespräch in der Therapie auch nochmal thematisieren und sagen, dass natürlich auch Änderungen, wie man in der Therapie bewirkt, auch dort Änderungen verursachen können. Vielleicht auch dafür etwas dafür werben, Verständnis zu haben, dass der Patient sich auch etwas ausprobiert. Es kann natürlich auch sein, dass man Beziehungen hat, die eigentlich nicht gut sind für den Patienten und wo es vielleicht auch gar nicht schlecht ist, wenn man da auch nochmal hinterfragt, welche Muster sich da so zeigen.
Okay, das heißt, letztendlich ist es wichtig, dass dann auch die Erwartungen aller Beteiligten abgeglichen werden und damit dann mit unrealistischen Erwartungen dann auch aufgeräumt wird in der Therapie.
Ja total. Das finde ich auch mal einen wichtigen Punkt, das Umfeld da auch mit einzubeziehen. Auch die zeigen natürlich Erwartungen an Therapie, wo du es auch gerade sagst. Ne? Also es gibt ja auch Partner, Familien, die hoffen, dass die Therapie alles macht, aber sie sind natürlich auch Teil davon. Ne? Die werden ja auch häufig mit einbezogen. Also dass auch da natürlich ein Abgleich stattfinden sollte. Also was für neue Aufgaben werden die bekommen? Was wird sich für die verändern? Auch das kann natürlich Teil der Therapie sein, in einem gewissen Maß. Also natürlich nicht als Schwerpunkt.
Welche Rolle, wir haben jetzt ziemlich viel über Patienten geredet, welche Rolle haben denn die Erwartungen von Therapeuten?
Auch die sind wichtig. Also es zeigt sich allgemein, dass natürlich Therapeuten eher positive Erwartungen an Therapie haben. Sind allgemein auch natürlich bemüht, alle Patienten gleich zu behandeln. Aber auch da zeigt sich, es gibt natürlich auch Unterschiede bei Therapeuten, die zum Beispiel auch von unterschiedlichen Patienten vielleicht auch Unterschiedliches erwartet. Und auch da gibt es manchmal so Erwartungen, die nicht so nützlich sein können, wie das auch jetzt noch sich zeigt, dass viele Therapeuten Misserfolgserwartungen zum Beispiel bei Suchtpatienten haben, dass sie da so ein bisschen Angst vor haben, dass die Therapie da nicht gelingt, obwohl sich da eigentlich auch anderes zeigt. Also Therapie kann da durchaus gelingen. Genau, auch da sieht man eben, dass wenn der Therapeut keine positive Erwartung hat bezüglich bestimmten Gruppen, dann nimmt er die vielleicht auch weniger häufig auf in Therapien. Das zeigt sich zum Beispiel bei Süchtigen, dass da, die haben eben Probleme, auch ambulante Therapieplätze häufig zu finden.
Okay, das heißt, es geht nicht nur darum, dass der Patient mit seinen falschen Erwartungen aufräumt, sondern idealerweise macht der Therapeut das auch und hinterfragt dann, mit welchen Erfolgserwartungen oder Misserfolgserwartungen er in die Therapie reingeht.
Ja, total. Total wichtig, genau.
Okay. Kannst du uns noch eine Take-Home-Message zu Erwartungen im Therapiekontext geben?
Ich würde sagen, dass Erwartungen sind in jedem Fall wichtig, sollten nicht unterschätzt werden und thematisiert werden. Also immer wieder abgeglichen werden im Therapieverlauf. Das wäre so was ich, glaube ich, mitnehmen würde.
Okay, gut, dann vielen Dank.
Danke.
Ja, Sarah-Luise, vielen Dank nochmal fürs Interview. Und ich finde, diese letzten Worte kann man ja wirklich auch ganz schön auf alle möglichen Bereiche übertragen. Also diese Take-Home-Message, ganz klar über Erwartungen offen zu sprechen und sich drüber auszutauschen. Ich glaube, das ist sowohl auch im Bildungsbereich als auch in ganz alltäglich sozusagen für unser alltägliches Leben eine sinnvolle Take-Home-Message.
Ja, genau. Gerade auch die Erwartungen für sich selbst zu reflektieren, ist für den Therapieprozess total wichtig, wo ja auch der erste Schritt überhaupt ist, wenn man sich in die Therapie begibt, erstmal wirklich Ziele zu definieren und zu überlegen, wie kann man eigentlich implizite und vielleicht auch explizite Erwartungen, die an Therapie bestehen, wirklich konkret fassen und dann mit dem Therapeuten gemeinsam auch einen therapeutischen Auftrag zusammenstellen, um zu gucken, wo soll es mit der Therapie eigentlich hingehen.
Und damit wären wir auch schon am Ende von unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank nochmal an euch beide, Sarah und Dominik, dass ihr heute mit dabei wart. Wir hatten euch ja versprochen, dass wir nochmal die Anlaufstellen besprechen. Im stationären Bereich übernimmt die psychiatrische Versorgung die Vitus-Klinik Marburg und das Universitätsklinikum Marburg, also das UKGM. Die sind beide auch im Internet zu finden und haben auch eine entsprechende Hotline, die jederzeit, also Tag und Nacht, angerufen werden kann. Im ambulanten Ausbildungsbereich gibt es die AWKV Marburg, also das Aus- und Weiterbildungsinstitut für Verhaltenstherapie Marburg und die Institutsambulanz Psychologie, die ebenfalls Verhaltenstherapie anbietet. Im Internet kann man außerdem unter psychotherapeut-marburg.de eine Liste der niedergelassenen Therapeuten finden. Dabei sind dann auch systemisch arbeitende Psychotherapeuten, Verhaltenstherapie, anbietende Psychotherapeuten und tiefenpsychologisch bzw. psychoanalytisch fundiert arbeitende Psychotherapeuten vertreten. Außerdem kann man sich auch jederzeit nochmal an die eigene Krankenkasse wenden, die ist auch ein guter Ansprechpartner. Wir wünschen euch alles Gute.
Kommt gut durch die Pandemie.
Und vor allen Dingen bleibt gesund.